schon sehr trocken. Hier sehen wir den Roggen. Hier ab 20 cm, das habe ich ja gesagt, da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. Aber da ist das Getreide noch nicht hin mit den Wurzeln. Wir brauchen nur noch Regen. Die Weiden sind gedüngt, die Getreideflächen sind alle fertig gedüngt. Wir brauchen einfach nur noch Wasser.
Wenn Pflanzen unter Trockenstress sind, dann produzieren sie zum Teil mehr Pollen, aber auch aggressivere Pollen. Und insofern ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Dinge passieren. Und zwar einmal, dass mehr Menschen allergisch werden und zweitens, dass die Menschen auch mehr unter den Allergien leiden.
Was war das denn bitte für ein März bei uns in Norddeutschland? Kaum Regen, es war warm und vor allem war es so sonnig, wie wir es eigentlich so von diesem Monat nicht kennen. Das erste Eis bei Sonne und frühlingshaften Temperaturen. Ich glaube, ich habe das noch nie so früh gegessen wie dieses Jahr. Und egal, ob das erste Eis des Jahres oder ob ihr die Sonne im Park oder auf dem Balkon genießen konntet, ja, so schön das vielleicht für viele von uns ist, für andere ist diese Trockenheit aber kein Spaß. Landwirte zum Beispiel, die hoffen, dass es jetzt mal wieder regnet endlich. Und auch Fachleuten macht dieses vermeintliche super Sonnenwetter im Frühling große Sorgen. Wir klären im NDR2-Spezial, was da eigentlich für die Ernten, was das bedeutet, wie sich das auf unsere Gesundheit auswirkt und ob wir jetzt schon im Frühling mit dem Wassersparen anfangen müssen. Ich bin Marco Schleicher, schön, dass ihr dabei seid.
NDR2-Spezial.
Trocken, trockener Frühling. Welche Folgen die Dürre für uns hat.
Ich hab's ja fast nicht geglaubt, aber seit vielen Wochen gab es gerade heute wieder ein ziemlich selten gewordenes Naturphänomen zu beobachten. Regen. Selten deswegen, weil sich im März die Sonne so oft gezeigt hat wie selten zuvor in diesem Monat. Und das zeigen unter anderem auch Zahlen des Deutschen Wetterdienstes. Was wir hier erleben, das ist eine, kann man schon sagen, eine kleine Dürre im Frühling, mitten im Frühling und nicht erst im Sommer. Und deswegen haben sich vor allem Landwirte heute über diesen kleinen Regen gefreut. Denen macht nämlich diese Trockenheit sehr zu schaffen. So auch Landwirt Henning Stratmann aus Diepholz in Niedersachsen. Der baut auf seinen Feldern Tierfutter an.
Landwirt Henning Stratmann fährt mit seinem grünen Trecker über den Acker. Hinter dem Fahrzeug hängt ein sogenannter Grubber, ein Gerät, mit dem der Boden gelockert wird. Es staubt heftig.
So, wir sind jetzt ungefähr bei 30 cm.
30 cm tief in den Boden arbeitet sich das Gerät. Die Sorgenfalten auf Stratmanns Stirn werden größer, denn es ist kaum Feuchtigkeit zu sehen. In ein paar Wochen soll hier Mais gesät werden.
Es ist schon sehr trocken. Wir werden das Land jetzt weiter vorbereiten und hoffen denn, dass spätestens bis Ostern Wasser kommt.
Insgesamt bewirtschaftet der Landwirt 180 Hektar. Mais, Getreide, Grünland. Und all das auf überwiegend sandigen Böden. Doch die speichern kaum Wasser.
Hier steht auch extra Roggen drauf. Roggen kann ja die Trockenheit noch besser ab wie Weizen.
Die Pflanzen stehen ungefähr 10 cm hoch.
Hier sehen wir den Roggen. Wir können ja mal eben mit dem Spaten ein bisschen gucken.
Staub bei jedem Spatenstich.
Hier ab 20 cm, das habe ich ja gesagt, da ist noch ein bisschen Feuchtigkeit. Aber da ist das Getreide noch nicht hin mit den Wurzeln.
Für die jungen Pflanzen also keine Chance, die feuchten Schichten mit ihren noch kurzen Wurzeln zu erreichen. Zwar sieht es nicht auf allen seinen Flächen so dramatisch aus wie hier, sagt er, doch die Tendenz ist überall gleich. Seit Februar hat es kaum geregnet. Wenn die Pflanzen jetzt nicht genug Wasser bekommen, reicht die Ernte nicht für ein ganzes Jahr. So wie im Dürrejahr 2018.
Dann geht mein Verdienst halt damit weg, dass wir Futter zukaufen müssen. Und das kostet mir natürlich viel Geld.
Wirtschaftlich ist die Trockenheit ein Risiko. Noch ist aber nicht ausgemacht, dass 2025 so ein Dürrejahr wird wie 2018.
Also das war gewaltige Hitze schon ab Mai. Der Mais ist teilweise nur Meter hoch geworden ohne Kolben. Das brauche ich nicht wieder.
Aber mit jedem weiteren trockenen Tag steigt die Unruhe bei Landwirten wie Henning Stratmann aus Niedersachsen.
Regen, wir brauchen nur noch Regen. Die Weiden sind gedüngt, die Getreideflächen sind alle fertig gedüngt. Wir brauchen einfach nur noch Wasser.
Infos aus Diepholz von Daniel Spreer. Ja, wir haben es gehört, die Landwirte spüren also die Folgen dieser Trockenheit gerade ziemlich. Aber auch wir alle merken das, denn gerade jetzt an Ostern, da gibt es ja traditionell Osterfeuer hier im Norden. Aber einige Gemeinden in Niedersachsen, die warnen davor, gerade jetzt draußen Feuer zu machen, eben weil es so trocken ist und weil die Flammen so leichter auf Wiesen oder Wälder übergreifen könnten. Wir brauchen einfach nur Wasser. Das sagen die Landwirte bei uns im Norden, damit endlich alles wachsen kann und die Ernten dieses Jahr gut werden. Denn dieses Frühjahr, das war deutlich zu trocken. Unser Thema heute hier im NDR 2 Spezial. Die Landwirte spüren also die Folgen dieser Trockenheit, aber bei uns, da läuft ja weiter das Wasser aus dem Hahn wie immer und bisher gibt es auch keine Anordnungen, dass wir jetzt mit dem Trinkwasser sparsam umgehen müssen. Claudia Plass aus der NDR Wirtschaftsredaktion. Wie lange bleibt das noch so, bis die ersten Kommunen sagen, Leute, bitte hört auf, euren Garten mit Leitungswasser zu gießen?
Naja, du hast es angesprochen. Noch kriegen wir das Wasser aus dem Hahn. Und da muss man erstmal sagen, die Trinkwasserversorgung in Deutschland, die ist Stand jetzt sicher. Das hat zum Beispiel Christine Wilken vom Deutschen Städtetag auch hier im NDR gesagt. Aber sie sagt auch, wir brauchen ein stärkeres Bewusstsein für die Ressource Wasser. Denn wir erleben es ja derzeit, viele Menschen erleben es, es ist viel zu trocken. Ja. Und Trockenheit wird ja auch vor allem im Sommer nochmal ein großes Thema werden. Auch das haben wir ja in den vergangenen Jahren zum Teil auch schon erlebt. Und da kann es eben regional dazu kommen, dass das Wasser eben, ja, zum Beispiel, du hast es angesprochen, ne, Wasserentnahmen eingeschränkt, Beispiel Kleingärten nehmen wir mal. Also wenn es da ums Gießen der Pflänzchen geht, dann wird gesagt, Leute, bitte sparsam mit der Ressource Wasser umgehen.
Wo ist das denn jetzt schon so?
Das ist tatsächlich, im Moment kann man das tatsächlich nicht sagen, weil jetzt im Frühjahr hat noch keine Kommune, von der ich jetzt wüsste, gesagt, Leute, bitte gießt eure Pflanzen nicht oder so.
Es ist ja auch so, dass wir das Trinkwasser in Norddeutschland, das nehmen wir ja vom Grundwasser und da sagen ja die Experten, okay, da ist noch eigentlich genügend da oder hast du da andere Informationen?
Nein, die Trinkwasserversorgung ist tatsächlich gesichert. Es geht ja darum, aus dem Grundwasser, du sagst es, wird Trinkwasser gewonnen und das wird auch erstmal so bleiben, aber der Grundwasserspiegel kann natürlich sinken und kann auch schwanken, je nachdem, wenn es lange trocken ist und auf längere Trockenperioden, vor allem im Sommer, müssen sich deswegen eben auch die Kommunen einstellen, was sie eben aber auch schon tun zum Teil.
Also wenn jetzt schon im Frühling so das irgendwie so sehr trocken ist, wie wird das dann erst im Sommer sein? Wir erinnern uns da vielleicht an das Jahr 2018, da war es ja besonders heftig mit der Dürre, also im Sommer vor allen Dingen. Und da sieht man ja, dass das Klima wandelt sich bei uns. Die Landwirte haben ja jetzt auch schon Probleme, also jetzt wirklich aktuell schon dieses Frühjahr, mit den Pflanzen, die sie anbauen wollen. Also gibt es da vielleicht auch Ideen, wie man das irgendwie in Zukunft anders machen könnte, vielleicht auch andere Pflanzen anbauen?
Was den Anbau betrifft, da geht es eben darum, du hast es angedeutet, Pflanzen anzubauen, die eben Trockenheit vertragen, die eben aber auch nasse und kalte Perioden ganz gut überstehen können. Im Prinzip geht es darum, dass man also nicht auf eine Pflanze, was weiß ich, Weizen großflächiger setzt, der großflächig angebaut wird, sondern dass man eben versucht, noch mehr dazu zu holen.
Okay, mehr dazu holen heißt, wir werden auch andere Pflanzen anbauen müssen. Also wir werden nicht mehr den klassischen Weizen vielleicht nicht mehr so oft hier haben, sondern was ist denn zum Beispiel so eine Pflanze oder was wären denn Pflanzen, die dieser Dürre eigentlich eher trotzen?
Also zum Beispiel Kichererbsen, zum Beispiel Sojabohnen oder Buchweizen ist auch so ein Beispiel. Und daran wird gerade tatsächlich geforscht. Also es gibt so Versuchsfelder, wo das alles ausprobiert wird. Wie verhalten sich die Pflanzen im Boden? Wie könnte man eine Zusammensetzung haben? Und was könnte man sich da in Zukunft auch vorstellen?
Das heißt, Claudia, wir werden in Zukunft also eher Brot aus zum Beispiel Kichererbsen oder vielleicht auch Soja essen? Ist sowas geplant?
Na, zumindest könnte man das andenken als Zusatz. Und wenn wir an Klimaschutz denken, dann ist das eigentlich auch gar nicht so weit hergeholt. Zum Beispiel sagen das auch Experten, dass daran geforscht wird. Aber natürlich die große Herausforderung ist die Vermarktung. Und da kommen natürlich wir Verbraucherinnen und Verbraucher ins Spiel. Und in Zukunft, das können sich Experten auch vorstellen, geht es eben darum, ob eben auch Abnehmer für andere Pflanzen gefunden werden. Und das bedeutet wiederum, dass Verbraucher möglicherweise dann bereit sein müssten, auch neue Produkte aus regionalem Anbau in den Speiseplan zu integrieren.
Ja, ich merke schon, da kommt noch was auf uns zu, nämlich viel Neues. Neben dem klassischen Brot aus Weizenmehl wird es wohl in Zukunft neue Sorten geben. Und Kichererbsen, die sollen ja auch ganz gesund sein. Frühling heißt für viele auch wieder Allergiezeit. Ja, ich spüre es schon seit 2 Wochen oder seit 4 Wochen schon. Brennende Augen, die Nase läuft und ich habe das Gefühl, es ist dieses Jahr besonders heftig. Claudia Treidel-Hoffmann, die ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin und integrative Gesundheit. Ist das nur ein Gefühl oder liegt es auch an der Trockenheit, die wir jetzt gerade erleben?
Ja, tatsächlich beobachten wir über die letzten Jahrzehnte, dass die Menschen immer mehr unter dem Pollenflug leiden. Und ja, Sie sind einer von vielen Patienten, die mir eben auch berichten, dass es wirklich in diesem Jahr besonders schlimm ist.
Wie ist das, wenn es immer so öfter solche Dürrephasen gibt, auch so ungewohnte wie jetzt im Frühling? Werden da in Zukunft mehr Menschen unter Allergien leiden?
Ja, die Dürrephasen sind es natürlich. Und wir haben jetzt auch in unserer eigenen Forschung herausgefunden, dass wenn Pflanzen unter Trockenstress sind, dann produzieren sie zum Teil mehr Pollen, aber auch aggressivere Pollen. Und insofern ist davon auszugehen, dass mindestens zwei Dinge passieren. Und zwar einmal, dass mehr Menschen allergisch werden und zweitens, dass die Menschen auch mehr unter den Allergien leiden.
Aber das finde ich interessant. Das heißt, die werden aggressiver und das macht dann auch Menschen zu schaffen, die bisher noch nicht mit einer Allergie zu tun hatten.
Ja, das stimmt. Also was heißt das denn eigentlich? Der Pollen wird aggressiver. Das heißt, dass der Pollen mehr von einem Eiweiß produziert, was bei uns eine Allergie auslöst. Und dieses Eiweiß braucht der Pollen eigentlich aber selbst, um sich zu wehren, um seine eigenen ihn angreifenden Bakterien letztendlich abzuwehren.
Was machen denn diese Dürre, also jetzt auch im Frühling, die wir schon erleben und die vielleicht auch im Sommer noch auf uns zukommt, was machen die eigentlich noch mit unserem Körper? Also Allergien haben wir schon gesagt und was gibt's da noch?
Insbesondere Stress für die Menschen, die sowieso vorgeschädigte Lungen haben. Weil wenn die Luft so trocken ist und das bedeutet ja auch, dass mehr Staubpartikel letztendlich auch in der Luft sind, dann werden unsere Schleimhäute sowieso angegriffen. Dann kommen noch die Pollen dazu und dann ist die Entzündung nochmal stärker.
Wenn ich jetzt mich darauf vorbereiten soll, auf diese Veränderungen, was heißt das konkret für mich im Alltag?
Ja, für Sie im Alltag ganz konkret. Eigentlich müssten Sie überhaupt keine Allergie haben.
Aha.
Weil ich könnte nämlich Ihre Allergie heilen. Das ist schon mal der erste Punkt. Aber dann muss ich eben schon im Herbst am besten mit der spezifischen Immuntherapie anfangen. Und das können Sie sich so vorstellen, dass wir das Immunsystem erziehen über 3 Jahre. Wir erziehen das Immunsystem dazu, Pollen zu tolerieren über eine Spritze oder eine Tablette oder Tropfen, die man unter die Zunge bekommt. Das dauert 3 Jahre, bis das Immunsystem erzogen ist. Ja?
Tatsächlich habe ich das
dann
schon hinter
funktioniert
mir.
Das ja, sehr gut. Genau.
Aber es hat nicht ganz so geholfen.
Deswegen.
Also es hat schon geholfen, aber es ist immer noch da und es ist natürlich, so. Es ist besser geworden, aber es ist natürlich nicht ganz da, wo ich jetzt sagen würde, okay, das hat mich jetzt komplett befreit von meinen Leiden. Also das hat's nicht.
Okay, aber dann ist die Frage, wann haben Sie das gemacht?
Ja, da
weil
war ich jugendlich.
Die spezifische genau, deswegen müssen Sie es jetzt nochmal machen.
Okay.
Weil wirklich in den letzten Jahren hat sich diese spezifische Immuntherapie wirklich wahnsinnig verbessert. Und wenn Sie das jetzt als Jugendlicher gemacht haben, dann ist es jetzt an der Zeit, das Ganze nochmal zu machen.
Ah.
Weil wir können mit der Immuntherapie nicht nur eine Rhinitis allergica, also einen Heuschnupfen, behandeln oder sogar heilen, sondern wir können auch damit das Fortschreiten zu einem Asthma verhindern.
Okay, also ich glaube, ich muss mich demnächst mal genau darum kümmern. Danke, Claudia Treidel-Hoffmann, Umweltmedizinerin an der Uni Augsburg. Da muss ich mich also auch ein bisschen anpassen, weil sich die Natur durch die Dürre verändert. Sponge City. Wenn ihr das hört, da denkt ihr vielleicht an den Wohnort von SpongeBob, dieser gelben Comicfigur. Die Rede ist hier aber von einem Konzept, wie Städte Wasser sparen können. Also indem sie Regenwasser aufnehmen, so ähnlich wie es eben ein Schwamm macht, und damit dann eben Parks oder die Stadtbäume zu gießen. Rostock will so eine Schwammstadt werden. Dort ist mein Kollege Dennis Mollenhauer. Schwammstadt? Wie muss ich mir das vorstellen, Dennis?
Also den Namen, den finde ich da, sage ich mal, schon sehr, sehr passend, weil eben sehr, sehr bildlich gewählt. Also es geht darum, dass Rostock Wasser speichert, also wie so ein Schwamm sich praktisch vollsaugt. Dann ist jetzt nicht nur in Rostock ein Problem, sondern auch in vielen anderen Städten, dass eben, wenn gebaut wird, der komplette Boden versiegelt wird und dann kann das Wasser nicht mehr so richtig irgendwie versickern, geht eben direkt in die Abwasserkanäle und dann ist es weg. Und in der Schwammstadt soll das Wasser eben länger zur Verfügung stehen.
Das heißt, was sieht man denn heute schon von diesem Schwamm, auch wenn es jetzt wirklich kein bildlicher Schwamm ist, aber was sieht man da heute schon?
Ja, vielleicht noch nicht so viel, sage ich jetzt mal. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass noch nichts gemacht wurde, sondern da passiert eben ganz, ganz viel unter der Erde. Zum Beispiel wird da gerade relativ zentral in Rostock so ein großer Wasserbehälter für Regenwasser unter einem Marktplatz gebaut. Von der Größe her kann man sich das so ein bisschen vorstellen, ja, wie so ein Schwimmbecken praktisch unter der Erde. Bei Starkregen ist es dann eben so, dass sich das Wasser dort sammelt und da wird dann einerseits eben das Wasser gespeichert und vorgehalten und auf der anderen Seite werden auch die Wasserkanäle entlastet. Die sind jetzt ja einige schon über 100 Jahre alt und eigentlich gar nicht für die Wassermassen ja, ausgelegt, die mittlerweile eben so runterkommen bei Regen.
Also Wasserbecken unter einem Marktplatz, um Regenwasser zu sammeln.
Genau.
Was soll da noch alles kommen? Was passiert da noch in Rostock?
Aber da gibt es ja ganz, ganz viele Ansätze, sage ich mal. Also wir können jetzt immer dem Wasserverlauf so ein bisschen folgen. Denn genau diese Kanäle, die eben, wie gesagt, schon so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die sollen auch modernisiert werden, neu gemacht werden. Unter anderem soll da dann eben Abwasser und Regenwasser getrennt abfließen. Noch läuft das teilweise dann alles einfach so durch, muss ins Klärwerk. Und wenn man das dann eben einmal separat ablaufen lässt, kann man das Regenwasser auch direkt wieder nutzen und da dann zum Beispiel Bäume mit bewässern.
Okay, verstehe ich. Ich frage mich allerdings, warum sammelt man das Wasser zum Gießen, wenn man doch eigentlich die Warnow hat in Rostock? Reicht das Wasser nicht? Ist das irgendwie Salzwasser oder was ist damit?
Ja, also das grundsätzliche Problem ist jetzt nicht, dass es zu wenig Wasser gibt, sage ich mal, sondern dass das Wetter halt immer extremer wird. Also auf der einen Seite hast du dann eben Dürre und auf der anderen Starkregen. Und beim Konzept Schwammstadt sollen halt beide Seiten so ein bisschen bedacht werden und irgendwie dann so zusammengebracht werden, dass man ja Nutzen daraus ziehen kann. Also auf der einen Seite, wenn es regnet und dann richtig doll regnet, ist es halt wichtig, dass hier nichts überflutet. Also das gab es in der Vergangenheit auch schon, dass dann das Wasser auf den Straßen steht, in die Keller läuft und ähnliches. Und um darauf einzugehen, wurde jetzt zum Beispiel auch ein neues Wohngebiet gebaut, wo dann extra die Grundstücke so ein bisschen höher liegen und dazwischen liegen dann so tiefer liegende Grünflächen, wo sich das Wasser dann sammeln kann. Und Dürre, trotzdem ein Thema, trotz der Warnung, sage ich mal, das ist eben wichtig, das Wasser zu speichern, um auch auf solche Zeiten vorbereitet zu sein, weil ja, Blumengießen, ähnliches, ist dann eben keine Selbstverständlichkeit. Ob das dann jetzt eben das Wasser gespeichert wird in Wasserbehältern, im Boden oder eben auch durch ja, mehr Pflanzen und Bäume, die man hier irgendwie anlegt.
Pflanzen, hast du gerade gesagt, das ist ein gutes Stichwort, denn hier geht es ja nicht nur um die Optik, also dass die Stadt dann schöner aussieht mit mehr Bäumen oder auch genau. Parks und Blumen. Das hat ja auch noch andere Effekte, wenn die Stadt grüner wird. Ne?
Genau, also Bäume, also ganz naheliegend, sage ich mal, bieten dann natürlich auch mehr Schatten. Und gleichzeitig sorgt das verdunstende Wasser aus den Bäumen dann eben auch dazu, dass es ein bisschen kühler wird. Also es sind dann praktisch zwei weitere Vorteile, die dadurch hinzukommen, wenn die Stadt ein bisschen grüner wird. Und deswegen möchte die Stadt jetzt auch sehen, wo es sich halt anbietet, dann zum Beispiel Häuserwände oder Häuserdächer irgendwie noch weiter zu bepflanzen, um eben von diesen Effekten zu profitieren.
Regenwasser sammeln, ja, kennen wir alle. Ist ja auch ein uralter Hut. Die Stadt Rostock macht das aber jetzt in XXL und will gleich die ganze Stadt zum Schwamm umbauen. Und da geht es eben auch nicht nur darum, die Dürreperioden mit dem gesammelten Wasser zu überbrücken. Trotz Dürre, trotz Trockenheit im Frühling, unser Trinkwasser aus dem Hahn, das geht uns so schnell nicht aus. Das haben wir ja schon hier gehört. Trotzdem müssen wir uns gut überlegen, wofür verwenden wir dieses wertvolle Trinkwasser eigentlich? Um damit die Tomaten oder den Rasen zu gießen, das ist definitiv zu schade. Da würde ja gesammeltes Regenwasser reichen. Und auch sonst können wir im Alltag ja mal überlegen, wo wir mit diesem Wasser sparsamer umgehen könnten. Anouk, du hast dich damit beschäftigt, wo wir so im Alltag eigentlich das meiste Wasser verbrauchen. Wo verstecken sich denn die größten Wasserverschwender?
Also wer einen Pool oder einen riesigen Garten hat, der dann bewässert werden muss, das ist natürlich klar, der steht da ganz oben in der Wasserverbrauchsliste. Aber es ist wirklich krass, wie viel wir im Alltag brauchen. Man sagt, jeder von uns etwa 125 Liter für Hygiene und Trinkwasser. Das ist das, was wir aktiv verbrauchen. Alles in allem, Wasser wird hier für die Herstellung auch von ganz vielen Sachen gebraucht, kommen wir täglich auf etwa 4000 Liter, wenn wir Essen, Klamotten kaufen, Autofahren damit reinrechnen. Und das ist dann unser sogenannter Wasserfußabdruck. Ich habe aus vielen Quellen viele Zahlen rausgesucht. Umweltbundesamt, Greenpeace und auch eine niederländische Studie zum Wasserverbrauch.
Okay, dann lass uns doch mal im Haushalt starten. Das naheliegendste ist ja das Badezimmer, was wir eigentlich jeden Morgen benutzen. Wie sieht's denn da aus?
Einmal Hände waschen, etwa 2 Liter. Also wenn man jetzt nicht vorher am Auto geschraubt hat und komplett voller Öl ist. Und klar ist natürlich während des Händeeinseifens bitte ausmachen. Badest du manchmal?
Ganz selten, also 1-2 Mal im Jahr.
Was schätzt du, was kostet sozusagen ein Vollbad?
Du meinst in Litern oder in, ich würde mal sagen, 100,
80 Liter?
Ja, knapp. 140 Liter. Ah. Duschen natürlich deutlich weniger, hängt davon ab, wie lange man duscht. Man rechnet etwa 20 Liter pro Minute, die da aus dem Duschkopf kommen. Also aus einem normalen Duschkopf. Gibt natürlich auch so Wassersparköpfe, die reduzieren den Verbrauch. Und sowas gibt's auch für einen Wasserhahn. Ich habe noch was Interessantes gefunden. Was glaubst du, wie oft gehen wir auf Toilette und was rauscht da an Wasser durch?
Ich schätze mal so 5 bis 8 Mal am Tag und das sind jeweils 50 Liter?
Ja, also 5 bis 8 Mal am Tag ist ganz gut. Die Experten rechnen im Schnitt etwa 5 Toilettengänge täglich. Aha. Und eine einzige Toilettenspülung, der gesamte Kasten, das sind um die 9 Liter. Also wenn man das rechnet mal 5, ungefähr 45 Liter Wasser pro Tag. Und da rechnet sich natürlich so eine Spülstopptaste oder den Hebel wieder nach oben drücken, da kann man schon ordentlich sparen.
Wie sieht es denn aus mit Lebensmitteln und Klamotten? Was wird denn da also an Wasser verbraucht?
Ja, starten wir mit dem Frühstück. Die Tasse Kaffee, diese Kaffeepflanze, die will natürlich vorher Wasser haben. Die Plantage, die den Kaffee verarbeitet, auch. Nach der Ernte wird der Kaffee noch gewaschen und dann braucht man Wasser natürlich auch noch zum Kochen. Macht pro Tasse, willst du schätzen?
Pro Tasse. Tasse ist nicht viel. Liter.
130 Liter pro Tasse Kaffee. Und wer seinen Kaffee mit Milch trinkt, der muss natürlich noch ein bisschen mehr einrechnen. Denn für einen einzigen Liter Kuhmilch werden etwa 1000 Liter Wasser gebraucht. Noch ein Weizenbrötchen zum Frühstück dazu, macht dann nochmal 40 Liter Wasser. Das Feierabendbier, 1 Liter, 300 Liter Wasser. Wein braucht noch ein bisschen mehr. Und noch 2 ganz krasse Punkte, Baumwolle. Baumwolle braucht unglaublich viel Wasser. Das sind natürlich unsere Klamotten. Ein einziges T-Shirt, 2500 Liter Wasser für die Herstellung. Und der Superkiller, das ist das Auto. Für die Herstellung braucht es im Schnitt 400.000 Liter. Und natürlich kann man Wasser sparen, wo man auch kann. Aber ich glaube, am Ende müssen wir wirklich alle lernen, weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. Ich glaube, das nehmen wir mal alle so mit. Ja, und vielleicht nehmen wir auch mal diese Idee aus Rostock mit, die ja Schwammstadt werden will. Also, es lohnt sich auch mal zu Hause, das Regenwasser zu sammeln. Egal, ob mit der klassischen Regentonne oder Tanks, die man sich zum Beispiel unter die Hofeinfahrt bauen kann, habe ich mal gesehen. Ich denke, wir werden das in Zukunft öfter brauchen, wenn wir Tomaten, Erdbeeren oder den Rasen auch im Hochsommer gießen müssen. Macht eigentlich Sinn. Und in diesem NDR2-Spezial habe ich persönlich gelernt, ich kümmere mich mal um meine Allergie. Denn die wird in den nächsten Jahren wohl eher schlimmer werden, weil die Pollen aggressiver werden. Schönen Abend euch. Ich bin Marco Schleicher.
NDR2-Spezial.
Trocken, trockener Frühling. Welche Folgen die Dürre für uns hat.